Was ist denn so ein kleiner Richtwert, den du mitgeben würdest? Wo setzt du tatsächlich den Baulandsbodenrichtwert an und ab wann fängt für dich Gartenland an?
Aber das kann man ganz schwer sagen. Das ist ja immer so abhängig. Ich gucke mir natürlich schon mal an, was haben denn so die Umgebungsgrundstücke, ne? Über die meisten Geodaten-Viewer kann man das mittlerweile ja auch so ein bisschen abmaßen, was da so nebendran alles ist. Und dann kann ich schon mal vergleichen. So, und ich sage, also wenn es das Doppelte ist, ne, dann ist es für mich schon was, wo ich sage, okay, da muss ich dann auch schon mal ran und muss das abtrennen. Aber ich sag mal, wenn alle Grundstücke 500 Quadratmeter groß sind und ich habe dann eins mit 650, da würde ich jetzt, glaube ich, kein Fass aufmachen.
Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Ade Brakhoff. Ich übernehme
Mein
dein
Name
Intro.
ist Patrick Bayer.
Bei mir oder ganz weit weg sitzt Patrick Bayer mit Hustenschnupfen und Heiserkeit. Und deswegen schauen wir mal, haben wir uns heute ein sehr
Es
ungünstiges.
ist zumindest kein Männerschnupfen, da bin ich schon mal beruhigt.
Also sind die Chancen darauf, dass du überlebst, nicht unrealistisch?
Es geht nicht um Leben und Tod diesmal.
Na, danke. Nee, wir wünschen dir nur das Beste. Wir kriegen das alles hin. Wir hoffen, ihr hattet eine großartige Woche. Es war ja tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so perspektivisch in die Zukunft schicke, eine ganz, ganz aufregende Woche der Immobilienwirtschaft. Wir hatten, na, wobei, hat mit Immobilienwirtschaft nichts zu tun. Wir hatten die Wiesn, die geht jetzt zu Ende, und wir hatten die Expo. Und jetzt kommen wir wieder in die After-Expo-Zeit mit einem ganz, ganz spannenden Thema, das wir uns heute ausgesucht haben. Und zwar, wie gehe ich mit der Tatsache um, wenn ich zwei Gebäude auf einem Flurstück habe? Korrekt?
Ich hänge gerade noch an After-Expo-Zeit, als ob das so ein prägender Meilenstein in jedem Jahr wäre. Aber das ist
Ja,
doch so ein
mach doch mal
totgerittener
LinkedIn
Gaul, oder?
auf. Die rasten ja alle aus. Ich konnte ja heute früh, also man muss sagen, es ist jetzt der 6. Oktober, wenn wir aufnehmen. Es ist ja, gibt ja nichts anderes jetzt gerade.
Ich habe da so eine Theorie.
Deswegen.
Ich glaube, die suchen sich vorher alle schon irgendwelche Freunde, mit denen sie sich treffen, damit nicht auffällt, wie langweilig und totgeritten der Gaul-Expo so ist.
Du bist doch nur neidisch, weil du dies ja nicht hinfährst.
Nein, es gibt
Ich
wenige
weiß,
Dinge,
ich weiß.
auf die ich so wenig neidisch bin, wie dass du dahin latscht.
Das hatten wir jetzt schon mehrfach und du gönnst mir das jetzt einfach mal. Und die nächsten, wie lange arbeite ich noch? 40 Jahre. Ignorieren wir das dann einfach weg. Dein Wochenhighlight vergangene Woche, kriegst du das hin mit der Stimme? Ich kann mir schon vorstellen, was es war.
Natürlich. Ja, die Wiesen und also ich möchte kurz sagen, meine Stimme und die Wiesen hängen nicht miteinander zusammen. Ich habe auf der Wiesen keinen Alkohol getrunken
Ist das
und auch
auch ein
danach
totgerittener
nicht.
Gaul? Naja.
Nee, aber also das war sehr schön. Wir waren ja von Markus Keim eingeladen und ich war mit Rüdiger Neuer da und das war total toll. Und es war wunderschön. Und ich darf ja im Moment keinen Alkohol trinken, weil ich ja in Würzburg wieder diese Nierenkolik hatte. Und eigentlich darf ich ja kein Alkohol, nicht viel Salz, wenig Fett. Also,
Och Mensch,
mein Leben
perfekt, um auf
macht
die
jetzt
Wiesn
richtig
zu
Freude
fahren.
gerade. Ja, genau. Und deshalb war ich auch gar
Danke.
nicht so lang da. War anschließend noch am Achensee wandern und dann in der Seesauna am Achensee, Quatsch, am Tegernsee.
Tegernsee.
Und wer da schon mal war, der weiß, dass ich einen schönen Tag hatte.
Das, also ich habe das Bild gesehen und ich war, doch, da war ich ein bisschen neidisch tatsächlich. Nein, ich habe hier noch mal ein kleines Highlight vorzutragen. Das war sehr lustig, das habe ich heute früh gesehen. Ich machte mein Instagram auf und ich habe die Zeit abonniert. Und da gab es einen Artikel, der heute veröffentlicht wurde, welche Berufe unsexy sind. Da habe ich gedacht, das ist ja witzig, weil, also nochmal, ich finde nicht, dass der Job des Immobilien-Sachverständigen unsexy ist. Aber da ging es nämlich darum, weil ich habe das abgescreenshottet, da ging es darum, wenn du dich bei einem Partner Vermittlungsportal anmeldest, ne? Also, welche Berufe führen dann eher dazu, dass du Vermittlungsprobleme hast, und das sind tatsächlich Metzger, Hotelfachleute und Flugbegleiter. Das ist total interessant. Metzger, muss ich gestehen, kann ich irgendwie nachvollziehen.
Hä?
Nein, ach, ich weiß auch nicht. Nein,
Immer
ich
eine
habe jetzt keine.
ordentliche Wurst auf dem Tisch. Ich hätte jetzt gedacht, also ich finde, es gibt ja wirklich einen Job, der ist so unsexy, da steckt schon im Namen,
Was denn?
Notariatsverweser.
Das ist aber kein Beruf.
Doch, das ist ein Beruf. Der Notariatsverweser.
Was machen die?
Notariatsverweser ist jemand, wenn ein Notar in Rente geht quasi und seine Kanzlei nicht übergibt, verwaltet der im Nachgang diese ganzen Urkunden noch und der heißt Notariatsverweser.
Das ist wirklich Notariats. Ich habe gedacht, das ist jetzt irgend so ein diskreditierender Name für Notariatsverfahren gestellt.
Nein, das heißt so.
Oh Mann, jetzt habe ich einen neuen Traumjob. Na gut, also, aber das ist ja interessant, weil in dem Artikel hieß es auch, dass jetzt mal an alle Girls hier in dieser Branche, Menschen, die geschlechteruntypische und vermeintlich familienunfreundliche Berufe ausüben, sind weniger begehrt. Jetzt habe ich mich schon wieder gefragt, ist das, was wir hier machen, ein Geschlecht, wobei irgendwie ja schon ein eher männertypischer Beruf. Na, ist ja auch egal.
Ganz ehrlich, überleg doch mal, warum ich Single bin. Und wenn du nicht einen Mann mit so einer Engelsgeduld hättest, würdest du doch in der gleichen Situation leben.
Jetzt werden die Grundsatzdiskussionen geführt. Ja, aber bei dir ist es ja kein schlechter und geschlechteruntypischer Beruf. Naja, also ich muss sagen, wie gesagt, Hotelfachleute, Flugbegleiter, kann ich irgendwie verstehen, sind die, wie gesagt, die Berufe mit der höchsten Singlequote. Naja, wie dem auch sei, wir zählen nicht mit dazu. Wir sind da ein bisschen ausgenommen. Das ist ein Juhu am Montag.
Das macht unsere Arbeit, weil wir Immobilienbewertung sexy machen.
Das stimmt tatsächlich. Dank uns, nee, das stimmt ja nicht, dank vier großartiger Menschen da draußen ist es ja durchaus wirklich ein richtig cooler Job. So, Thema cooler Job. Wir haben folgende Situation. Wir gehen zum Ortstermin und finden auf einem Flurstück zwei Gebäude vor. Hat sich ein Hörer gewünscht. Patrick, magst du dazu mal einleitend was sagen?
Ich sage dazu nur, Hauptproblem, Modellkonformität.
Oh, spannend.
Na, ich kann jetzt nicht hingehen und kann jetzt einfach beides bewerten, beides zusammen bewerten und dann den Sachwertfaktor nehmen, beispielsweise, ja. Dann der Sachwertfaktor von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht. Das heißt, ich muss grundsätzlich schon mal teilen. Warum spitzt du so den Mund, als ob du mich küssen willst?
Das ist mein Montagsschmatzi hier durchs Mikro. Ich überlege gerade, das ist mein Denkblick. Das habe ich mir jetzt angewöhnt, nachdem ich von dir Ärger bekommen habe, weil ich immer diesen Angela Merkel-Blick gemacht habe beim Denken eigentlich. Und der schon ganz aktiv gerade an meinen Falten. Ist egal. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich beide Gebäude auf einem Flurstück befinden, das nicht bereits geteilt ist. Weil das finde ich jetzt nochmal so ein kleiner Unterschied. Wenn ich jetzt schon eine Teilung habe, habe ich ja dann doch manchmal bei Doppelhaushälften zum Beispiel. Also wenn ich sage, ich habe bereits zwei Flurstücke, ich habe zwei Doppelhaushälften, befinden sich in einem Eigentum, dann kann ich das natürlich auch dementsprechend bewerten. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben ein Flurstück, das mit zwei Häusern bebaut wurde. Warum?
Aber es können ja auch zwei Flurstücke sein. Es kann ja trotzdem in einem Grundbuch sein und ich muss beide bewerten.
Ja, aber da muss ich nicht fiktiv teilen, dann habe ich ja schon eine Teilung drin.
Das bedeutet ja nicht, dass die beiden Flurstücke auch den einzelnen Gebäuden zugeordnet sind. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass ein Gebäude über beide Grundstücke verteilt ist und eins nur auf einem steht.
Da fällt mir gleich das Thema Vereinigungsbaulast ein. Ja.
Quasi nur das Zusammenziehen baurechtlicher Natur, ne? Aber das ist, glaube ich, jetzt noch ein Sprung zu weit. Da würde ich jetzt erstmal sage, okay, also wir müssen vielleicht jetzt mal trennen. Also du hast es ja schon sehr gut erkannt, liebe Anne. Das hast du sehr gut gemacht.
Dankeschön.
Wir müssen ja jetzt unterteilen in den Unterschied zwischen Teilgrundstücken und Bewertungsteilbereichen. Magst du das mal erklären?
Das ist ja jetzt fies. Naja,
Hört man mich eigentlich schmatzen? Ich muss extra so ein Salbei-Bonbon im Mund nehmen und jetzt habe ich Angst, dass die Leute denken, ich sei schon so alt, dass ich so Sabbergeräusche mache.
Kein Salz, kein Alkohol, viel Flüssigkeit und so. Nein, das hätte man jetzt nicht gehört, aber ich fürchte, ab jetzt hört es jeder, aber ist ja auch egal. Bewertungsteilbereiche, also tatsächlich muss ich ja unterscheiden, ob ich tatsächlich bereits wirtschaftlich getrennte Bereiche eines, kann man sagen, Bewertungsobjektes habe, die ich... Lass mich doch mal ausreden.
Ich lasse oder dich ausreden, ich habe nur...
Ja, aber du schüttelst jetzt schon den Kopf. Das ist ja frustrierend. Oder ob du die Situation hast, dass du realistisch nicht geteilte Objekte hast, die halt... Jetzt bin ich völlig verwirrt. Patrick, hol doch jetzt mal aus. So wie du schaust, da kann ich nicht reden, wirklich. Ich hatte nämlich dazu gestern einen Satz in meinem Gutachten geschrieben, wo es genau darum ging, dass ich, wie gesagt, auch da Bewertungsteilbereiche haben kann, die nicht separat veräußerbar sind.
Ja, du hast ja, halt, du hast ja grundsätzlich recht, aber es geht ja erstmal um die Frage, was ist der, ja, was ist der Unterschied zwischen Bewertungsteilbereich und Teilgrundstücke? Und der Unterschied ist, wenn ich im Gutachten das mache, bei einem Bewertungsteilbereich habe ich zwei Flächen, die ich trenne, die aber nicht selbstständig veräußerbar sind. Und bei einem Teilgrundstück habe ich Flächen, die ich raustrenne, die selbstständig veräußerbar wären.
Ja. Das
ist ein Unterschied.
Wollte ich sagen. Habe ich nicht. Mag es sein, nee. Aber ich okay. Bin absolut so. Bei dir.
Also jetzt bevor wir bewerten, die zwei Objekte, müssen wir uns erstmal Gedanken machen. Habe ich etwas, was ich selbstständig veräußern kann, eine Teilfläche oder nicht?
Mhm. So.
Und das ist erstmal unabhängig davon, ob ich ein Flurstück habe oder zwei Flurstücke habe und wie die Häuser aufeinander stehen, sondern ich muss mir erstmal die Frage stellen, kann ich hier eine fiktive Teilung unterstellen, zum Beispiel mit einem Wegerecht, ja, und so weiter und so fort. Und geht das oder geht das halt nicht?
Hm. Vielleicht kurz dazu, wann geht es denn?
Wenn es baurechtlich zulässig ist.
Und wenn ich dementsprechend auch die Erschließung sicherstellen kann. Das geht ja Hand in Hand. Ja,
ja genau, richtig.
Mhm. Ja. Da würde ich gerne mal was mit dir, darf ich das kurz einwerfen?
Naja, die muss ja sichergestellt sein, weil sonst wird das Haus da hinten ja nicht stehen. Aber am Ende des Tages ist es schon so, Anne,
ist egal.
Lass mich doch mal ausreden.
Erzähl weiter. Erzähl das mal weiter.
Also ich möchte das nur noch mal klarziehen. Also dass wir im Prinzip Bewertungsteilbereiche haben, da ist es wirklich so, dass wir das Grundstück in zwei Bereichen bewerten. Es bleibt aber ein und dasselbe Grundstück. Ja? Und dementsprechend kann ich das zum Beispiel auch machen, wenn ich Vorderland und Hinterland bewerte. Ja, also Bauland und Gartenland oder sowas. Dann ist es auch ein Bewertungsteilbereich. Mhm. Wenn ich aber selbstständig veräußerbare Teilflächen bilden kann, habe ich Teilgrundstücke. Das bedingt dann, dass ich zum Beispiel auf einem Teilgrundstück auch Bewertungsteilbereiche bilden kann.
Ja.
So, und dann ist die Bewertung nachher eigentlich ganz einfach. Ich muss im Kern, muss ich nur beides separat bewerten, mit beides, ja, eigenen Wertermittlungsverfahren, damit das mit dem Modell wieder hinkommt.
Mhm.
Und muss dann entweder Teilungskosten abziehen im Rahmen der Teilgrundstücksbildung. Oder aber ich habe meine beiden Bewertungsteilbereiche und ziehe das einfach zusammen und fertig.
Ich hätte mal eine Frage. Die hat zwar jetzt mit dem Thema was zu tun, das schießt mir gerade bei dem Thema Bewertungsteilbereiche, die ich gern mal so deine Meinung dazu mal hätte. Gehen wir jetzt mal, weil ich finde, es geht ja jetzt neben den baulichen Anlagen auch um dieses Thema vielleicht auch eventuell Übergröße eines Grundstücks, weil dann kann ich auch Bewertungsteilbereiche bilden. Ne? Also eine sogenannte, unechte Übergröße, die heilbar wäre, indem ich teilen würde. So, folgende Situation. Wir haben ein Grundstück, 1200 Quadratmeter, komplett an die Straße angebunden, so ein bisschen schlauchmäßig, aber jetzt nicht zu schmal. Rechts steht ein Haus, links nicht. Also ich könnte ganz wunderbar einmal, ich sag jetzt mal nach 600, 700 Quadratmetern abschneiden, hätte links dann nochmal separat veräußerbares Bauland, wenn ich Teilungskosten abziehe.
Dann wäre das eine echte Übergröße.
Nein, das ist eine unechte Übergröße, weil die ist heilbar. Eine echte Übergröße ist ja nicht heilbar, weil die jetzt zum Beispiel sich nach hinten erstreckt. Oder? Verdammt, also ich würde sagen, eine unechte Übergröße ist heilbar und dann ist sie ja in dem, egal. Pass auf, wir sind auf dem Dorf. Du kannst dir sicherlich vorstellen, auf welchen Ort das Ganze hinausläuft. Wir reden von 12 Euro Bodenrichtwert. Ist sowas immer Pflicht, das so zu rechnen? Oder, ich meine, es liegt wahrscheinlich auch im Sachverständigen am besten zu sagen, ja, hier baut ja aber kein Schwein. Also wie würde man in so einem Fall damit umgehen? Hat jetzt
naja, also bewertet werden soll ja immer nur der Grundstücksteil, der den Erträgen bzw. dem Gebäude zuzuordnen ist.
Mhm.
So, das beantwortet schon mal deine Frage. Nein, es ist nicht Pflicht, das immer zu teilen. Das hängt ja von den Gegebenheiten vor Ort ab. Wenn du also auf dem Land bist, wo du tendenziell schon mal größere Grundstücksflächen hast, ja, ist das eher der Fall, dass du das einfach sein lässt, als dass du zum Beispiel sagst, ich habe, nehmen wir mal klassisch, ich habe ein Grundstück, das ist mehr lang als breit, ist vorn und hinten durch eine Straße erschlossen und vorne steht ein Haus. So.
Mhm.
Dann ist es jetzt, im ersten Beispiel ist es jetzt unbebaut. Ja?
Mhm.
So. Dann habe ich, weiß nicht, 2000 Quadratmeter. Alle anderen Grundstücke sind 1000 Quadratmeter. Vorne steht ein kleines Haus. Ja, wie gesagt, ist von beiden Seiten umschlossen. Ist es eine echte Übergröße oder eine unechte Übergröße?
Die sind links und rechts dann dementsprechend auch öffentlich. Ja. Dann würde ich sagen, ist es eine, wenn du schon so fragst. Warte. Das muss ich mich kurz konzentrieren. Unechte Übergröße, oder? Bist du auch da?
Ja, ich habe gelernt, ich schweige manchmal einfach besser, was mir heute sehr leicht fällt, und dann kommen manchmal so Gedanken von dir.
Nein, hol mich mal ab, tatsächlich, worauf das
okay,
Ganze
pass
hinausläuft.
Auf. Okay, dann machen wir das, machen wir mal einen Step weiter. Hinten auf diesem Grundstück steht jetzt eine Garage.
Ja.
So. Was ist denn jetzt dann? Was ist denn damit, was bewirkt?
Wir haben ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück, das mehr lang als breit ist. So, ist links und rechts von öffentlichen Straßen erschlossen.
Ja.
Ja, vorne steht ein kleines Haus. Hinten steht eine
vorne
Garage.
Vorne und hinten erschlossen. Also vorne an der Straße,
ja.
Und hinten auch,
ja,
nochmal rückwärtig. So, und jetzt steht vorne, von vorne erschlossen, steht ein Haus und hinten steht eine Garage.
Mhm.
So.
Dann bin ich ehrlich, würde ich es wahrscheinlich in Vorderland und Hinterland unterteilen, wenn du darauf hinaus möchtest. Aber das ist die Frage. Ich würde jetzt mal sagen, kommt drauf an tatsächlich, weil rein theoretisch, wenn es separat, separat zugänglich ist, könnte ich mich ja dafür entscheiden. Ich würde es aber wahrscheinlich praktisch nicht tun, wenn ich ganz ehrlich bin.
Naja, pass auf, jetzt machen wir das Ganze mal weiter. Jetzt stell dir vor, diese Garage ist keine Garage, sondern nur ein uralter Carport.
Ja.
Ja, so, und jetzt ändert das irgendwas an deiner Betrachtung, so wie du sie gemacht hast?
Boah, also wenn dieses Grundstück bei uns wieder auf dem Land stehen würde, beim Bodenrichtwert von 10 Euro auf den Quadratmeter, dann würde ich es nicht.
Okay, dann denk jetzt mal bitte im Ertragswertverfahren. Ja, stell dir mal vor, du bist halt nicht in Gera, sondern du bist halt im Umland München, sagen wir mal.
Ja? Das ist nicht Gera, ja.
Und du hast irgendwie 2000 Quadratmeter Bodenrichtwert.
Du meinst Grundstücksfläche?
Nein, 2000 Euro pro
Euro
Quadratmeter.
Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert.
Bodenrichtwert.
Das hat mir jetzt gefehlt. Ja. Ja, dann hast du recht, dann ist das natürlich aktuell totes Land, das tendenziell.
Warum?
Hinsichtlich, weil es baulich nicht ausgenutzt ist.
Und zwar weshalb? Weil du im Rahmen einer Ertragswertberechnung würden die Erträge schon durch die Bodenwertverzinsung aufgefressen werden.
Ah, ja, also tatsächlich dadurch, dass ich da nichts habe, keine Erträge damit generiere, habe ich dann.
Doch, ich habe ja einen Carport, damit kann ich ja, weil nicht 20 Euro im Monat generieren oder 50,
genau,
oder was.
Aber das wird sich nicht ins Verhältnis bringen zu 1000 Quadratmetern a 2000 Euro Bodenrichtwert.
So, genau. Es ist aber so, und jetzt kommt nämlich der Punkt, der, wenn ich 2000 Quadratmeter Bodenrichtwert habe, ja, Euro pro Quadratmeter Bodenrichtwert, ich habe ein 2000 Quadratmeter Grundstück. Da steht vorne was drauf und hinten was drauf. Dann habe ich erstmal, sofern ich diese Situation mit dem Carport habe, eine sogenannte unechte Übergröße.
Mhm.
Warum? Weil es sind ja beide Grundstücksteile, sind ja den Erträgen zuzuordnen, vorne und hinten.
Mhm.
So, hinten der Teil ist aber nicht wirtschaftlich.
Mhm.
Also würde doch ein wirtschaftlich handelnder Marktteilnehmer das Carport abreißen, das Grundstück teilen und lieber ein Einfamilienhaus draufbauen.
Oder etwas anderes, je nachdem, was halt dort möglich ist.
Oder etwas anderes, genau. Und das, wenn ich also hinten was draufstehen habe, was erstmal nur so aussieht, als sei das gesamte große Grundstück den Erträgen zuzuordnen, ist eine unechte Übergröße.
Hm.
Ja?
Aber
eine echte Übergröße wäre, wenn alle Grundstücke 1000 Quadratmeter groß sind und meins ist 2000 Quadratmeter groß.
Ja, genau. Und dann muss ich es ja irgendwie in sich differenzieren und muss halt überlegen, wie ich damit dann im Ansatz über umgehe.
Genau, und dann könntest du, wenn du zum Beispiel weißt, das ist, wäre jetzt hinten nicht erschlossen und da kann man auch nichts bauen, weil nicht ja. 34 ist und du hast nur Vorderlandbebauung, ja, dann würdest du zum Beispiel sagen, die ersten 1000 Quadratmeter sind Bauland, die rechnest du ganz normal und dann bildest du einen separaten Bewertungsteilbereich, weil nicht selbstständig veräußerbar, hinten für die anderen 1000 Quadratmeter und nimmst, weiß nicht, 25-30% des Vorderlandbodenrechtswerts für hausnahes Gartenland. So. Mhm. Wenn da jetzt hinten ein Gebäude draufsteht, ja, und du hast also quasi das Grundstück, was beiden Teilen beiden, also Gebäuden, die Erträge zuzuordnen sind, dann kannst du das bewerten über zwei Bewertungsteilbereiche. Wenn du aber die Situation hast, dass du zum Beispiel durch eine Teilung die Grundstücke separat veräußern könntest, dann würdest du auch beides über sogenannte Teilgrundstücke bewerten und würdest dann hingehen und würdest die Teilungskosten, Sprengnetter gibt das übrigens an, mit 3% des Bodenwerts des größeren Flurstücks in Abzug bringen. Oder 3-5%, glaube ich, sind es.
Das ist ja auch etwas, was man, also ich finde es zumindest im Hinblick auf die Ausbildung, am meisten bei den gewerblichen Immobilien eigentlich so ein bisschen lernt. Ne? Also wenn die auch gerade, wenn du so größere Anlagen hast, die jetzt nicht unbedingt baulich komplett zusammenhängen, dann werden da ja auch sehr häufig Bewertungsteilbereiche eigentlich gebildet.
Ja, genau. Und was man vielleicht da auch noch sagen muss, ist, wo du das ja recht regelmäßig hast, ist ja in der landwirtschaftlichen Bewertung. Da hast du ja manchmal hier ein Flurstück mit dem Wohngebäude, dann hast du da Flurstücke mit Stallgebäuden, da vielleicht landwirtschaftliche Flächen. Da ist es ja klassischerweise so, dass du hingehst und in Teilgrundstücke aufteilst, weil sie selbstständig veräußerbar wären. Ja, also immer auch dann zu identifizieren, auf jeden Fall im Vorfeld schon mal, wenn sie eine eigene laufende Nummer im Grundbuch haben. Aber man könnte das ja auch fiktiv dann unterstellen, dass es möglich wäre. Und dann hast du zum Beispiel, weiß ich nicht, hast du ein Flurstück, da steht dann das Wohnhaus drauf und eine Scheune oder so, dann könntest du das auch nochmal aufteilen im Bewertungsteilbereich. Und dann musst du beides einzeln bewerten und dann am Ende die Einzelverkehrswerte zusammenführen. Und dann musst du nochmal nachdenken, ob du nach § 7 Absatz 2 nochmal einen marktüblichen Abschlag nimmst, weil du ja quasi eine Gesamtgemengelage hast, sag ich mal, die einen höheren Preis erzielt und deshalb die Käufergruppe ja kleiner wird und dementsprechend die Vermarktung auch länger dauert.
Das stimmt. Das ist nochmal, glaube ich, ganz wichtig, so mitzunehmen, dass natürlich sowas auch in der Vermarktung deutlich schwieriger ist. Ich hatte das jetzt erst über 8000 Quadratmeter Grundstück, die dann natürlich nochmal separat in sich unterteilt werden mussten in einzelne Teilbereiche. Und da finde ich nochmal vielleicht so ein Best Practice mitzugeben. Es ist ja nicht so unüblich, dass man recht große, auch Einfamilienhausgrundstücke hat mit 1000 bis 2000 Quadratmetern, wie gesagt, vielleicht mehr im ländlichen Bereich. Was ist denn so ein kleiner Richtwert, den du mitgeben würdest? Wo setzt du tatsächlich den Baulandsbodenrichtwert an und ab wann fängt für dich Gartenland an?
Oh, das kann man ganz schwer sagen. Das ist ja immer so abhängig. Ich gucke mir natürlich schon mal an, was haben denn so die Umgebungsgrundstücke, ne? Über die meisten Geodaten-Viewer kann man das mittlerweile ja auch so ein bisschen abmaßen, was da so nebendran alles ist. Und dann kann ich schon mal vergleichen. So, und ich sage, also wenn es das Doppelte ist, ne, dann ist es für mich schon was, wo ich sage, okay, da muss ich dann auch schon mal ran und muss das abtrennen. Aber ich sag mal, wenn alle Grundstücke 500 Quadratmeter groß sind und ich habe dann eins mit 650, da würde ich jetzt, glaube ich, kein Fass aufmachen.
Würdest du sagen, ein guter Anhaltspunkt ist auch mal die Bodenrichtwertdefinition? Also wenn ich jetzt weiß,
also das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ne? Wobei man, schwierig, weil da kommt es auch wieder darauf an, was habe ich denn für eine Bodenrichtwertzone? Wenn ich eine Bodenrichtwertzone habe, die gefühlt durchs ganze Dorf geht, das ist halt schon schwierig, finde ich.
Ja, das stimmt. Wobei manchmal in so, ich sag mal, Kleinsiedlungsbereichen ist es ja eigentlich immer, finde ich, sehr schön häufig gemacht, was fällt unter diese Doppelhaus. Also kennt man ja diese Neubaugebiete, wo du dann Reihenhäuser hast und dann hast du einen Bereich für freistehende Einfamilienhäuser. Und da finde ich das immer sehr, sehr schön, da noch unterteilt. Und da ist aber auch die Bewertung meistens entspannt, weil die sind alle gleich.
Ich hatte übrigens neulich einen Fall, da habe ich mit dem Finanzamt drüber diskutiert, auf einer sehr, sehr schönen guten Basis, ehrlicherweise. Und zwar ging es darum, dass ich ein Grundstück hatte, das aufgrund seiner Lage sehr besonders war und eigentlich gar nicht in diese Bodenrichtwertzone reinpasste, weil es nach hinten eine sehr starke Hanglage hatte. Das hatten die anderen Grundstücke in dieser Bodenrichtwertzone nicht. Mhm. So, dann habe ich halt einen Abschlag gemacht und das Finanzamt hat gesagt, nee, das sehen wir nicht so. Und dann habe ich mit denen diskutiert und wir haben sehr lange darüber diskutiert und sind einfach nicht übereingekommen, wie man diesen Bodenrichtwert jetzt definiert. Tatsächlich. Und dann, oder dieses Bodenrichtwertgrundstück nicht, also definiert jetzt an der Stelle. Hm. Und dann habe ich gesagt, na ja, also wenn zwei Experten jetzt so lange diskutieren, dann bedeutet das ja eigentlich, dass der Bodenrichtwert, so wie er an der Stelle ausgewiesen ist, nicht zutreffend ist. Das steht ja schon, ne, im Baugesetzbuch, ja, dass es für eine Vielzahl der in der Lage, in der Zone verordneten Grundstücke gilt, aber halt nicht für alle. Mhm. So. Und dann kann es durchaus sein, dass du einfach auch die Situation hast, dass dein Grundstück nun mal nicht in diese Bodenrichtwertdefinition passt. Und dann müsstest du dir quasi einen vergleichbaren Bodenrichtwert suchen. Und da habe ich gesagt, das Fass würde ich jetzt ungern aufmachen. So, und wir haben uns dann nachher doch noch geeinigt, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war, also das Stichwort von der vom Finanzamt war, sie hätten einen Kaufpreis von einem ähnlichen Grundstück, was ein paar Straßen weiter entfernt ist, ja, aber auch so eine Situation hätte, theoretisch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Sie können ja nicht davon ausgehen, dass der Bodenwertanteil, den Sie da jetzt rausgerechnet haben, richtig ist, weil Sie bewerten das ja auch nur deduktiv. Ne? Mhm. Ihnen steht ja auch nur ein Kaufpreis zur Verfügung und eine Auskunft aus der Kaufpreissammlung. Und was Sie da rausgerechnet haben, ist ja auch nur das Ergebnis Ihrer Gedanken. Und ich habe was halt auch was rausgerechnet, das Ergebnis meiner Gedanken. Und dann kommen wir nicht weiter. Und wenn wir nur einen einzigen Vergleichsfall haben, ja,
ja.
Dann muss man ehrlicherweise sagen, kommen wir irgendwie beide an der Stelle nicht weiter. Ich habe nur einen, ja, die Kollegin beim Finanzamt hatte nur einen. So, und dann muss man ehrlicherweise sagen, da muss man sich schon einigen, da gibt es nicht richtig oder falsch.
Das ist ja mit ganz vielen Dingen eigentlich hier so. Ne? No. Also jeder hat da, glaube ich, so noch. Das Wichtige ist, wie immer, ganz ausführlich begründen. Okay, dann fassen wir das Thema doch jetzt einfach mal zusammen. Das heißt, eigentlich pauschal muss ich mich immer damit auseinandersetzen, habe ich Bewertungsteilbereiche oder habe ich sie nicht? Bilde ich welche oder bilde ich sie nicht? Sind die separat veräußerbar oder sind sie es nicht? Ne? Und wenn ich die Situation habe und ich entscheide mich halt dafür, zwei separate Bewertungsteilbereiche zu finden, habe ich zwei. Und das wäre jetzt vielleicht mal noch hinsichtlich der Honorierung ganz, ganz interessant. Wenn ich so einen Fall habe, Kunden kommen auf mich zu und haben das halt, hat man ja manchmal, dass die Kinder noch mitgebaut haben auf dem Grundstück oder was auch immer. Wie würdest du das bepreisen? Dann haben wir eigentlich zwei.
Also wir haben da ganz klare Regeln. Zweites Objekt, 50% Aufschlag.
Hm. Okay, tatsächlich. Und das heißt, dann würdest du trotzdem aber natürlich beide Ergebnisse in einer Summe unten zusammenfassen mit dem Hinweis darauf, dass das
natürlich, zwei... Natürlich, also das wird nachher zusammengefasst. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, den du eingangs sagte, Vereinigungsbaulast hat erstmal damit nichts zu tun. Die Vereinigungsbaulast wirkt ja nur baurechtlich. Ja, da geht es im Prinzip darum, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe zwei identisch große Grundstücke nebeneinander und habe, weiß ich nicht, eine GRZ von 0,3.
Ja.
Ich möchte aber, dass mir gehören beide Grundstücke und ich möchte aber das eine gar nicht bebauen, dafür auf dem anderen deutlich größer bauen. Dann könnte ich jetzt hingehen und könnte eine Vereinigungsbaulast eintragen lassen und könnte sagen, auf dem einen wird 0,6 gebaut, auf dem anderen nicht, gibt im Schnitt wieder 0,3, dann passt das wieder. Die Vereinigungsbaulast sagt ja im Prinzip nur, dass baurechtlich beide Flurstücke als eins oder Grundstücke als eins zu sehen sind. Ja, und das wäre eine Vereinigungsbaulast. Das ist ein bisschen... was anderes.
Ja, Wertrelevanz, Vereinigungsbaulast, gibt eigentlich dir das Baurecht.
Ja, ja. Eigentlich eher. Also in der Vielzahl der Fälle, ich will das immer nicht ausschließen, aber in der Vielzahl der Fälle sind für mich Vereinigungsbaulasten nicht relevant erstmal.
Sie schaffen ja nur die Möglichkeit, dass das so Haus steht, wie es steht.
Ich es sei denn, einmal, das muss man, also ein Fall wäre das, wenn ich jetzt dieses unbebaute Grundstück aus meinem Beispiel gerade zu bewerten hätte, nur das. Ja, dann wäre es natürlich wertrelevant, ja, weil ich ja quasi nicht bebauen kann aufgrund der Vereinigungsbaulast.
Weil die baulichen Gegebenheiten schon auf dem anderen ausgereizt wurden.
Genau, wenn ich aber beide Grundstücke bewerte und das also beides als eins auch bewerte, dann nicht.
Genau. Ich hatte das einmal, dass das Haus genau in die Mitte der Flurstücke gepackt wurden, also jeweils hälftig darauf geteilt. Ja. Das hatte aber, glaube ich, historische Gründe. Da stand vorher ein älteres Haus und dann ist es weggerissen worden, dann haben die neu aufgerichtet und die mussten halt zur Erlangung der Baugenehmigung halt diese Vereinigungsbaulast eintragen lassen. Das habe ich dann das erste Mal da tatsächlich gesehen. Baulasten ist ja eh so ein Thema für sich. Ich finde, da steigt man, auch selbst wenn man vorher aus der Immobilienwirtschaft kommt, erst im Sachverständigenwesen mal so richtig ein.
Ja, das stimmt.
Okay, cool. Ihr Lieben, ich fand, das ist eine ganz tolle neue Episode des Bayer gewesen. Patricks digital im Nachschlag.
Ist auch schön, wir hatten im Vorfeld übrigens gesagt, Anne, du musst heute mal ein bisschen mehr reden wegen der Stimme. Und das Erste, was du machst, ja, Patrick, erzähl doch mal. Nee, ist okay.
Ja, wie soll ich denn auch, weiß ich nicht, über 20 Jahre Bewertungsfrage. Ich möchte ja auch, dass die Leute einen Mehrwert hier mit haben. Ich bin immer diejenige da, die durch.
Du schläfst doch jeden Tag mit einem Kleiber unterm Kopfkissen. Der Kleiber ist dein Kopfkissen.
Stimmt, tatsächlich. Ich muss mir den jetzt auch unter den Arm klemmen und wieder zum Ortstermin fahren. Und dann, wie die Notariatsverweser.
Übrigens, ich möchte ganz kurz nur sagen, damit die Leute nicht sagen, ja, aber die Sprengnetter blauen Bücher, die sind genauso gut. Ja, sind sie bestimmt, eignen sich nur nicht aufgrund der Höhe zum Draufschlafen so gut. Das ist anatomisch ungünstig.
Das sind 16 Stück. Ja, das wäre schwierig. Oder man macht sich eine gesamte Matratze. Hast du gerade nachgeschaut, ob 16 Stück sind?
Nein, ich habe kurz überlegt, ob ich dir sage, es sind 4, sind Marktdaten und Praxishilfen und der Rest ist Lehrbuch und Kommentar. Aber,
ja, meinte ich doch. Ich rede jetzt von Lehrbuch und Kommentar. Ich rede nicht von den Marktdaten und Praxishilfen.
Wir können das mal ausprobieren. Ich lege dir die mal alle hier hin. Ob und dann du
Und dann legen wir dahinter noch den Kleiber und dann kommt noch Sommergröll und die Bewertung von Bauschäden und dann habe ich es mir ganz muckelig gemacht und tauche da in diese Bibel der Bewertungspraxis ein.
Fetisch, da sollten wir nicht weiter drüber sprechen, Anne.
Und schon habe ich verloren auf jeder Partnerbörse. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben, geht in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Ciao.
Mit allem, was ihr habt. Ciao.